Ja, irgendwie, wir haben versprochen, es gibt keine Sommerpause, aber ich habe mir was anderes überlegt. Ich gehe Urlaub machen.
Ja, toll. Du hattest quasi eine Sommerpause. Ihr habt jetzt erstmal zwei Folgen, die wir vorher aufgenommen haben, genossen. Und das mit Laura, das war doch auf jeden Fall toll. Allerdings haben wir nicht bedacht, da muss es ja irgendwann weitergehen und du bist im Urlaub.
Ja, ich habe gesagt, ich gucke mir mal die sonnige Seite der Welt an. Es war wunderschön. Es tat auch sehr gut. Und wenn ich uns jetzt vergleiche, ich habe genug Sonne abbekommen.
Ja, ich bin an vielen Menschen in Köln vorbeigelaufen, die immer brauner sind als ich. Und ich als norddeutsche Kartoffel bin da wirklich lang gelaufen, also als Nachtschattengewächs, und war einfach blass, ja, wie so ein Geist. Egal, ich mache irgendwann vielleicht auch nochmal Urlaub, aber jetzt nicht. Jetzt gibt's erstmal Retterview-Podcast, Mike, und ich freue mich, dass du wieder wohlbehalten zurück bist. Du erzählst gleich mal so ein bisschen was aus dem Urlaub und was wir noch so erlebt haben gleich nach deinem Urlaub, und ja, dann reden wir auch noch über den Krankentransport. Also, bis gleich. Retterview Staffel 2.
Wissen und Spaß aus dem Pflasterlaster.
Mit Notfalltaxi und Sammys Blind. Gib's doch zu, du hast diesen Jingle vermisst, oder? Zwei Wochen lang.
Ich hab ihn total vermisst.
Ich und
es tat aber auch mal so ein bisschen gut, mal wirklich Abstand einfach so für mich zu haben. Das war total fein. Hab aber trotzdem viel mit dir kommuniziert auf irgendeine Art und Weise. Und immer Grüße ausgerichtet. Guck mal, Urlaub.
Genau, und ich immer so, guck mal, mein Mittelfinger, direkt vom RTW an dich. Nein, ich gönne es dir einfach,
ja. Mike. Und ist ja auch kein Geheimnis, ich habe das ja auch ab und zu gezeigt, bin mit einer sehr bekannten großen Kreuzfahrt-Reederei unterwegs gewesen, wirklich wunderschön von Spanien Richtung Portugal, Straße von Gibraltar passiert, also das liebe ich, das ist immer wieder ein Highlight.
Ja, heißt es bei dir Gibraltar, ja?
Gibraltar.
Ja.
Wow.
Gibraltar.
Ja, ich weiß, und da ist dein Zuhause, nämlich da gibt es die Affenfelsen, ne?
Da wohnst du. Endlich mal was für mich. Wunderbar. Ja, damit ich dann auch endlich mal. Ich wurde früher in der Schule wirklich als Affe bezeichnet, aber weil ich wegen der Neurodermitis immer so teilweise an den Armen rumgekratzt hatte und alle so, da kommt der Affe wieder. Nicht so schön gewesen.
Entschuldigung,
das war nicht so lustig für mich, aber.
Ja, ich lach gerade, ihr hättet sehen müssen, er hat es einfach gerade nachgemacht, wie er sich kratzt.
Das ist auch so. Ja, der Affenfelsen, okay, wunderbar.
Und für mich gab es dann doch noch so ein bisschen ein Berufshighlight in dem Sinne, also indirekt. Meine Mutter war mit. Mhm. Die hat auch mal gesagt, die hatte mal Bock auf Kreuzfahrt, und da habe ich einfach mal eine Kabine gebucht und zack, los ging's. Und die hatte leider so einen kleinen, wie soll ich sagen, Arthroseanfall. Also ein bisschen Schub, hatte ordentlich Wasser im Knie, okay, mit Bewegungseinschränkungen und Schmerzen. Habe ich gesagt, so, hier gibt es ein Hospital, also ab dahin. Und dann waren wir dort. Und das war schon beeindruckend. Also auf so einem Kreuzfahrtschiff, da kannst du Medizin machen, und zwar gar nicht wenig.
Oh ja, das müssen wir uns nochmal genauer angucken, einfach auch an den Schiffen. Das haben wir noch nie gemacht, ne? Also
richtig.
Medizin auf See.
Richtig.
Das wäre mal eine Folge wert. Da fragen wir doch mal ganz direkt an, jetzt hier offiziell über den Podcast, ob wir da vielleicht nicht mal auf so einem großen Schiff vorbeigucken können.
Ja, und das war wirklich, ich habe ja zwar nur zwei Zimmer gesehen, aber das war so spannend schon zu sehen, was da alles möglich ist. Und sollte das jetzt klappen, dass wir da einfach mal Hallo sagen können, ihr werdet euch wundern, was es dort alles gibt.
Mhm.
Weil es ist natürlich nicht möglich, gerade wenn man irgendwo mal jetzt so eine Überfahrt macht über den Atlantik, da kann nicht mal spontan Hubschrauber vorbeikommen und so abwinschen und so, das geht alles nicht. Also man muss da schon Zeit überbrücken, aber es ist möglich, und das erklären wir euch gerne.
Da werden wir auf jeden Fall drauf eingehen. Ein paar Facts weiß ich ja auch, weil ich habe in der Familie auch so ein paar Seefahrer. Einige nette, lustige, aber auch nicht so lustige Facts über Medizin auf hoher See. Aber das werden wir uns nochmal anhören. Da ist schon mal quasi so ein bisschen angeteasert dafür. Du wurdest aber auch erkannt, habe ich gehört. Also da fährst du weit raus aus Deutschland. Und dann ist es so, dass du dann auch noch angesprochen wirst und ein Foto machen kannst. Wer war es denn? Hast du mal nach seinem Namen gefragt oder hast du nur ein Foto gemacht? Jetzt muss man ja erstmal gucken. Na, das ist ja aber auch immer schwierig, ich weiß.
Ja, genau. Und war auch gleich am ersten Abend der Paul. Der hat mich einfach angesprochen. Der war mit seiner Freundin, Frau da. Und kam so auf dem Pooldeck so, sag mal, bist du nicht Mike? Sag, ja. Ja, also der aus dem Podcast. Ja. Verdammt, Alter, ich bin hier auf Malle.
Ja, das ist, ich sag ja, Retterview ist international mittlerweile.
Ja.
Freut einem ja auch. Und wir beide, wir waren ja auch nach dem Urlaub dann auch in Hamburg, in der Stadt, und auch da ist es wieder passiert. Ja.
Als wir mal einen Kaffee trinken wollten.
Also ganz, genau, und total höflich auch und total nett, und da wurden wir auch nochmal gefragt, und ja, meine bessere Hälfte schon so nebenbei, es passiert wieder.
Und witzig, auch am letzten Abend auf dem Schiff war der wurde eine Folge ausgestrahlt von Notruf und da kam dann so eine ältere Dame auf mich zu.
Ja.
Hab ich sie nicht gerade im Fernsehen gesehen? Weiß ich gar nicht. Geguckt, ja, könnte sein.
Das passiert dann auch häufiger. Ich wurde dann auch ganz nett angesprochen letztens in der Moderation in den Drescher Werkstätten für behinderte Menschen und so weiter. Da kam dann auch eine, ich habe sie mal im Fernsehen gesehen, glaube ich, also mehrmals. Und ja, ganz toll. Freut mich auf jeden Fall immer, wenn die Leute so ganz nett vorbeikommen und auch mal ein schönes Feedback geben. Viele, die uns übrigens auch wieder geschrieben oder auch gesagt haben, dass sie teilweise entweder in den Rettungsdienst, in den Sanitätsdienst gehen oder sogar ins PSNV-Team. Auch darauf wurde ich angesprochen. Das fand ich beeindruckend, wenn auch traurig, die Hintergrundgeschichte dazu. Schön, dass sie den Podcast gehört hat und dann gesagt hat, ich mache was Tolles jetzt draus, ne? Und ich mache was Gutes draus und geh ins PSNV-Team und helfe anderen. Also vielen Dank an alle dafür.
Ja, mega auch, dass das denn doch so eine Reichweite hat, dass es immer wieder klappt.
Ja, Mike, und dann gab es ja letztes Wochenende quasi, deswegen konnten wir die Folge auch leider nicht rausbringen oder eine Folge aufnehmen, auf einem Wettbewerb. Und
es gab einen Wettbewerb.
Ich war 10 Jahre nicht mehr auf dem Wettbewerb. Warst du überhaupt mal auf einem Wettbewerb als Teilnehmender?
Ja, ich musste auch drüber nachdenken. Das war damals 2004, 2005, 2006 irgendwie so. Das war ein Prora. Auf Rügen. Da war so ein riesengroßes nationales, internationales Jugend. Festival, wie auch immer, also über 10.000 Jugendliche mit Betreuung, mit allem drum und dran. Und da waren noch Sanitätsdienste, die haben da so ein bisschen Wettbewerb gemacht. Aber es ist halt schon lange her.
Ich glaube, das ist auch, das gibt's auch immer noch da. Ich habe ja früher tatsächlich bis zum Bundeswettkampf schon mal Wettbewerbe gemacht mit meinen Schulsanitäterinnen und Schulsanitätern und meinen Jugendsanitätern. Das war schon ganz cool. Wir hatten immer Spaß. Also es war schon eine Beflissenheit dabei, auch Erster zu werden, aber auf eine ganz tolle Art. Ne? Also ein tolles Team. Und das durften wir jetzt wieder erleben. Wir sind nämlich ganz spontan für unsere neue Schule, die wir in Rostock haben, Rettungsdienstschule, eingesprungen.
Ja, als Azubis,
aber keine Sorge, wir wurden natürlich wie normale Notfallsanitäter bewertet, das hat man ja vorher auch immer befragt.
Ja, das war hart.
Und es war wirklich so, ich hatte ein bisschen Bammel, weil ich dachte so, naja, Schule ist schon ein bisschen her, jetzt über ein Jahr auf jeden Fall und boah, jetzt nochmal die Theorie auf jeden Fall hinterfragen. Ja, bei dir ist es ja noch länger, aber du bist ja Pals, du musst dich ja sowieso mit dem Schulstoff immer beschäftigen. Da bin ich mal gespannt, was da für Fallbeispiele drankommen und es war schon beeindruckend, was da so alles aufgefahren wurde, oder?
Das war irre beeindruckend für mich, einfach auch, weil ich die ganzen letzten Jahre seit meiner Rettungsdienstzeit einfach keinen so einen Wettbewerb miterleben durfte. Und das war von vorne bis hinten einfach eine wunderschöne Sache. Und ich glaube, ich habe ungefähr 10 Minuten gebraucht, bis ich im Wettkampfmodus war. Dann kam der schriftliche Test und dann dachte ich, ich gehe einfach wieder nach Hause.
Das hat man noch gar nicht gemerkt. Also wer Mike mal richtig verärgert oder so ein bisschen schnippisch sehen möchte, der hätte da dabei sein müssen. Ne? Nicht nur, dass wir durch den Hamburger Verkehr schon fast zu spät gekommen wären. Ne? Ja. Nein, dann wird da auch noch ein Theorietest einem vorgelegt.
Und mit Fragen gesagt, yo, alles klar, hier ist irgendwie gar nichts richtig oder vielleicht auch mehr als nur eine, aber ich durfte immer nur eine ankreuzen.
Genau, ja. Das war immer komisch, weil ich hatte auch immer so das Gefühl, also man könnte auch das andere ankreuzen, wie so ein Führerscheintest.
Ja,
ne?
Genau.
Man hatte wirklich gezweifelt und hätte wahrscheinlich die erste Antwort einfach nehmen sollen und da waren wir dann ja ein bisschen enttäuscht schon am Anfang, aber das hat man gleich wieder hochgezogen mit dem ersten Fallbeispiel. Ne? Also
das war cool.
Genau.
Und ersten Fallbeispiel, da warst du ja dabei, plus die anderen beiden Kollegen und ich durfte ein bisschen...
Drei Kollegen sogar.
Ja. Genau, ich durfte mit der stellvertretenden Schulleitung mir das Ganze von außen angucken. Und das ist schon beeindruckend. Und das ist immer wieder das, was ich immer wieder selbst erlebe an eigenem Leib. Gucke ich mir das Ganze von außen an. Selbst in einem realen Einsatz denke ich mir, ist doch super einfach. Mach doch mal das. Aber die Kollegen, die mittendrin sind, die übersehen vielleicht mal was, beziehungsweise können sich nicht so schnell festlegen, weil die einfach diesen Rundumblick gar nicht haben können.
Ja.
Weil die sitzen einen Meter vor dem Patienten und oder vor der Mime in diesem Fall. Und, aber trotzdem, das war cool. Und das waren auch gute Fallbeispiele, richtig gute Fallbeispiele. Von daher war das einfach eine so runde Nummer. Für mich war das Highlight die technische Rettung.
Mhm. Oh ja. Das,
aus dem Auto, auch wenn der Schiedsrichter gerne was anderes gesehen hätte.
Ja.
Aber er hätte die Aufgabe auch mal klarstellen können.
Ich bin da nochmal in mich gegangen. Also ihr müsst euch das vorstellen, da war ein Auto aufgeschnitten. Ihr seht das im Reel übrigens auch nochmal bei uns. Einfach mal reinschauen. Da ist ein Auto aufgeschnitten, Person sollte rausgerettet werden, war vollkommen bei Bewusstsein. Für mich war auch klar und ich von außen betrachtet habe das auch so gesehen wie ihr, einen Patienten aus dem Auto, was aufgeschnitten, beziehungsweise wo die Tür offen ist und wo die Patientin jetzt noch nicht so stark verletzt scheint, hätte ich sie auch an der Seite einfach rausgezogen, so wie du das gemacht hast. Fand ich ganz spannend übrigens. Und im Hintergrund Hintergrund hörte ich aber, wie Kolleginnen und Kollegen teilweise von der Feuerwehr, teilweise im Rettungsdienst, ja, also wenn das Auto aufgeschnitten ist, verstehe ich gar nicht, warum die nicht von hinten raus retten. Und gestern habe ich das nochmal mit einem anderen Kollegen in Köln besprochen und er sagte, der übrigens bei der Feuerwehr und im Rettungsdienst ist, und er sagte, naja, also das ist ja schon sehr aufwendig, jemanden oben rauszuheben, und wenn ich so bedenke, ihr wart 4 Mann.
Ja, genau.
Also 4 Mann Frauen, und da erstmal jemanden hochziehen und dabei nicht verletzen, das muss man ja auch
sagen.
Das
ist das Entscheidende, ne? Und richtig, vor allem irgendwie sich vertreten oder sonst was dergleichen, mhm, und dadurch fliegt halt ein Teil runter. Ja. Ja, man übt das ab und zu mal ohne Frage, aber ich fand das, und das ist so meine Art beim Trauma, ich gehe den Weg des geringsten Widerstandes. Klar, hätte jetzt der Schiedsrichter gesagt, bitte über das Dach retten, hätten wir das auch getan. Mhm. Aber er sah, die Aufgabe war, holt die da raus. Ich habe auch ganz zu Beginn überlegt, ob ich sie einfach aussteigen lasse, davon mal ab, aber
genau.
Okay.
Nach neuesten Studien wäre das ja sogar tatsächlich gut, ne? Wenn man, ja, Menschen, die bei Bewusstsein sind und sich dementsprechend noch schonend bewegen aber können.
Ich hab mich nicht getraut, nach 2 Minuten das Fallbeispiel zu beenden.
Ja, das wäre für die typischen Reels, die man so sieht, ne? Ja, dann Abspann. Ja. War auf jeden Fall sehr, sehr spannend, dass sie da extra ein Auto hingestellt haben und so weiter. Ich hatte ja eine demente Dame, wo man erstmal rausfinden musste, dass sie dement ist und nicht ein Schädel-Hirntrauma oder ähnliches hatte, oder einen Schlaganfall, weil sie alle 5 Minuten immer das Gleiche gefragt hatte, bis man mich darauf aufmerksam machte, dass ja auf dem Tisch eine Pflegemappe lag. Das ist jetzt so ein bisschen der Simulation auch geschuldet, dass man sich nicht ganz so reinversetzen kann, weil da lagen auch noch ganz viele andere Sachen rum, die nur zur Station gehörten. Aber wir haben es gut rausgefunden, es war schön geschauspielert.
Ja, es war mega gut geschauspielert.
Genau, also wirklich auch auf Plattdeutsch Skills und Deutsch.
Ja. Ne? Also auch an der Basic-Skill-Station, wo ich ja mit der Azubine also tamponieren durfte, weil wir so eine ganz tiefe, stark blutende Wunde mit Gefäßverletzung im Oberschenkel hatten, die wir richtig mit Quicklot, das ist so ein quasi so eine Art Binde, die man da richtig rein tamponieren kann, dass es aufhört zu bluten. Du hattest eine Lungenembolie mit wirklich klassisch S1-Q3-Typ, also im EKG quasi zu sehen. Mhm. Ist ein ganz bestimmtes EKG-Bild, was du auch aus meiner Außendarstellung wirklich geil abgearbeitet hast mit deiner Partnerin.
War schon lustig.
Ja, und die Leute ein bisschen überfordert hast, dass du da den S1-Q3 erkannt hast.
Und hier P-Pulmonale und alles.
Ja,
okay, ja, schon klar.
Genau. Mhm. Das war cool. Und dann hatten wir noch ein Highlight, denn Ich habe die ganze Zeit überlegt, wie formuliere ich es, und ich mach einen super geilen Teaser.
Das, ja.
Wir hatten unser erstes Mal miteinander.
Das stimmt, wir haben nämlich gemeinsam den Schnorchel in den Hals gedrückt und auf die Brust gedrückt. Ja. Nein, wir haben eine Reanimation nach Basic Life Support und Advanced Life Support zusammen gemacht. In einer Station mussten wir das bewältigen. Wir haben das vorher noch nie zusammen wirklich geübt.
Nicht nur wirklich,
wir haben es einfach noch nie geübt. Ja. Und auch im realen Leben hatten wir noch nicht das Vergnügen, zusammen eine Reanimation zu machen. Ja, da ist der Simon, den ihr auch aus einigen Stories von mir kennt, der jetzt mittlerweile kein Azubi mehr ist, schon dir einen voraus. Das durfte er nämlich schon im realen Leben machen. Und ich muss sagen, wow. Also wow in Form von, das lief ja mit der Kommunikation mit dir ganz gut. Besser als hier im Podcast.
Ja. Wenn ich im Fokus bin, dann bin ich ganz gut drin. Also das ist auch, man muss immer aufpassen. Nein, ich liebe dieses Thema Reanimation, weil das ein absolut trainierbarer Algorithmus ist, in dem man ab und zu mal ein bisschen abweichen muss, weil irgendeine Gegebenheit anders ist. Aber nicht so, ich liebe diesen Algorithmus und ich bin da immer so in Game, und wenn ich die Kopfposition, also in dem Sinne die Teamführung habe, weiß ich ganz genau, was ich will. Und das war wundervoll mit dir auch, die Kommunikation, immer die Feedback-Kommunikation, ja, die lebe ich ja auch. Sprich, das Gesagte einmal wiederholen, dass ich genau weiß, du hast es verstanden. Mhm. Trotzdem kamen wir einfach in die Bredouille, weil, klingt jetzt irgendwie doof, wir waren zu schnell.
Ja.
Wir waren viel zu schnell bei dem dritten Schock.
Ja.
Und hat noch nicht mal einen Zugang drin.
Ja, und dann kommt ja das Amiodarone. Normalerweise haben wir nach dem vierten Schock
einfach. Genau, richtig.
Ist einfach so.
Aber war dann so, okay, scheiße, wir müssen jetzt mal Gas geben.
Ja, aber das hat es halt auch gezeigt. Das Essentielle ist eben das Komprimieren, das Oxygenieren, das Defibrillieren. Na, da muss man halt eben gucken, was man dann schneller hinbekommt. Aber für mich ist dann leider der Zugang eben erstmal sekundär. Der muss dann gemacht werden.
Absolut.
Fand ich aber trotzdem gut, wurde auch bewertet. Es wurde gesagt, du hättest zu langsam gedrückt.
Ja, ich habe mir das nochmal im Video angeguckt. Würde ich jetzt... bisschen bestreiten, aber mir ging es jetzt auch gar nicht um Recht haben oder nicht, sondern es war einfach ein Tag voller Spaß.
Ihr merkt schon, ein Tag der Selbstbeweihräucherung hier gerade, so wie wir das hier machen. Es war einfach ein schönes Beispiel. Wir haben auch, es gab auch Fehler leider drin. Ja, es gab einen Kollegen, der hat zwar eine Bradykardie erkannt, aber hat...
Und super diagnostiziert und auch super seinen Plan formuliert. Er hat ihn leider nicht umgesetzt.
Ja, er hat leider nicht gepaced, obwohl der Patient bewusstlos war. Das wäre natürlich schön gewesen. Aber es war auch das allererste Fallbeispiel. Der Tag war jung. Wir kannten uns alle noch nicht aus, wussten nicht, was auf uns zukommt und dann gleich sowas. Danach wusste man aber, okay, ich muss hier wirklich, wirklich alles so machen wie im RTW. Selbst der Defi war an so einer Testbox angeschlossen. Das heißt, wir konnten auch wirklich aufladen, defibrillieren. Wir mussten ja unsere Sachen alle selbst mitbringen. Also Medomat, Beatmungsbeutel, die Rucksäcke und eben auch den C3 oder auch den Lifepack, je nachdem, was man eben hat. Und damit hat man dann wirklich gearbeitet.
Richtig. Und ich finde, am Ende haben wir in meinen Augen einen super tollen vierten Platz hingelegt für eine so frisch gewürfelte Mannschaft.
Genau, fand ich das total geil. Die sich am selben Tag noch erst das erste Mal so richtig zusammengesehen hat.
Genau, und die auch immer erst an der Station erfahren hat, was eigentlich abgeht.
Absolut.
Wir wussten das alle nicht. Deswegen. Und ich fand das eigentlich ganz toll. Und an dieser Stelle, liebe Johanniter Harburg, was ihr da auf die Beine gestellt habt, das war Weltklasse.
Das war top. Und natürlich Gratulation auch an alle anderen, die mit uns in der S-Mannschaft aufgetreten sind. Wir werden euch hoffentlich übernächstes Jahr dann beim nächsten Tag der Johanniter in Neubrandenburg überholen. Ja, wir werden ganz hart trainieren. Wir wissen jetzt ganz genau, was abgeht und werden das hier in unseren Regionalverband mit reintragen und definitiv dran arbeiten, da mehr Mannschaften aufzustellen, um vielleicht auch aufs Treppchen zu kommen. Also seid gewappnet. Das ist eine Kampfansage. Sage.
Und es war wirklich toll.
Auf jeden Fall. Ne? Und abends dann eben auch das gemeinsame Feiern noch ein bisschen. Also das wird ja auch wirklich zelebriert und ich freue mich auch wirklich unsere Stöpsels aus unserem Verband, ne? Die aus der Kita und so, die machen ja, die ganz Kleinen, die machen da auch Stationsbetrieb und die waren so froh, weil die haben tatsächlich echt erste Plätze abgeräumt. Gratulation auch dazu aus den Mannschaften. Das war wirklich toll, niedlich und die Siegerehrung, die hat auch einfach Spaß gemacht dann am Abend mit allen zusammen.
Das stimmt. Und ich würde sagen, genau, nächstes Jahr ist ja der Bundeswettbewerb in Erfurt und ich glaube, da sind wir dabei. Also wir zumindest gucken uns das von außen an. Dadurch, dass wir nicht gewonnen haben, werden wir aktiv nicht teilnehmen. Aber ich denke mal, wir werden uns das auf jeden Fall anschauen.
Ja, wir haben Blut geleckt, deswegen wird uns das auf jeden Fall freuen, wenn wir da auch mit dabei sind.
Kommen wir zu ein paar Fragen, die ihr uns auch gesendet habt. Ich habe mir die immer mal wieder durchgelesen, auch so im Urlaub, wenn ich mal kurz Zeit hatte. Ich fand eine sehr spannende Frage, kam vom Sven. Der Sven ist in einer jungen Firma als Sicherheitsbeauftragter tätig. Dort wohnen jetzt wirklich auf deine Anraten, Sven, 3 AEDs installiert. Jedoch an einem Standort, wo auch noch einer hin sollte, wurde es ein bisschen abgelehnt durch die Mitarbeiter, aus Angst, was falsch zu machen, Überforderung und so weiter und so fort. Und deine Frage ist jetzt einfach, ob du die Mitarbeiter mit Hilfe des Verweis auf das Gesetz verpflichten könntest, eben sich so einer Fortbildung zu unterziehen. Ich würde mal ganz pauschal sagen, ja. Weil du sagtest auch, es gibt wohl Leute, die sagen einfach, wieso Anrufen reicht. Ja, nee, das haben wir ja geklärt, glaube ich, mit der Folge, Anrufen reicht nicht. Und gerade wenn ihr wirklich so groß seid, dass ihr da schon 3 AEDs installiert habt, das heißt für mich, das ist schon eine Ansage, was ich übrigens sehr geil finde, dass ihr AEDs in der Firma habt, dann sollte auch einfach jeder Mitarbeiter ganz kurz darauf eingewiesen werden. Und sag auch deinen Kollegen, deinen Mitarbeitern einfach, hey, da kann man nichts falsch machen. Man macht das Gerät auf und es redet mit einem. Und es sagt dir ganz genau, was zu tun ist. Und ich finde es auch absolut wichtig, das Medizinproduktegesetz schreibt es ja so ein bisschen vor. Beim AED gibt es ja diese kleine Ausnahme, dass es jeder kann und darf und soll. Aber einfach zu zeigen, hey, was macht das Gerät eigentlich? Also ja, also für mich ist der Verweis auf den Gesetzestext total sinnvoll und ich denke auch einfach mal, dass der Geschäftsführer oder der Vorstand, wie auch immer das bei euch in der Firma läuft, sagen kann, hey, jeder Mitarbeiter hat sich jetzt hier einer kurzen Unterweisung oder eben einer kurzen Fortbildung zu fügen.
Ja, das ist tatsächlich auch eine Vorschrift der DGUV, nämlich die Grundsätze der Prävention, so heißt es, da steht unter Unterweisung der Ersthelfenden drinne, das Ersthelfende und das Ersthelfende in angemessenen Zeitabständen mindestens jedoch einmal jährlich in den sicheren Umgang mit den AEDs unterwiesen werden. Sprich also, die Berufsgenossenschaften und so weiter, die finanzieren das auch, die bezahlen das auch, Leute hinzuschicken und darauf zu sensibilisieren, das Ganze auch zu dokumentieren. Könnt ihr gerne nochmal raufgucken, Paragraph 4 der DGUV Vorschrift 1. Da steht das Ganze nämlich drin. Dementsprechend ist es sogar verpflichtend, ein AED zu unterweisen, dort zumindest zu sensibilisieren. Wo sind die Dinger? Wie bedient man sie einmal ganz kurz. Auch wenn die alles selbst erklären, ist es nochmal ein Unterschied, ob wir einen sogenannten PED, ein Public Access AED haben, ne, oder eben ein AED bei euch direkt in der Firma. Ne, und da muss man erst unterwiesen sein, um das Ganze zu machen. Also sträubt euch nicht, diesen AED zu benutzen. Der erklärt alles ganz gut. Die Entscheidung zu schocken, macht das Gerät für euch. Das müsst ihr nicht selbst machen. Und Sven, vielen Dank für die E-Mail auf jeden Fall. Ich hoffe, das hilft dir so ein bisschen, da jetzt auch aufzuklären in der Firma.
Eine weitere Mail haben wir bekommen aus Bayern. Und zwar ist dort ein Ort, in dem ein AED an dem Feuerwehrgerätehaus der Freiwilligen Feuerwehr angebracht ist. Und da jetzt erzählt worden ist, dass wenn die Feuerwehr zum First Responder rausfährt, diesen AED nicht nutzen darf. Mutmaßlich aus versicherungstechnischen Gründen. Und ob wir das mal irgendwie in Erfahrung bringen können, ob das stimmt.
Ich habe jetzt mal rumgeguckt, weil das Ganze ist ja immer Landesgesetz oder im Brandschutzgesetz des jeweiligen Landes sortiert. Ich habe jetzt nicht aus Bayern direkt gefunden, aber eben aus Schleswig-Holstein. Und da steht drin, dass die Tätigkeit des First Responder, der Feuerwehr, mit einem AED nicht Pflichtaufgabe ist. Dementsprechend muss also auch ein Versicherungsschutz herrschen. Das heißt, man muss das Ganze erst beantragen, First Responder eben als Feuerwehr zu sein mit dem AED. Ist das nicht genehmigt worden, ist der Versicherungsschutz für die Feuerwehr bei einem Einsatz, sollte da irgendwas passieren, sprich nicht nur mit dem Patienten, sondern eben auch, wenn man auf dem Einsatz Hinfahrt ist als First Responder, eben nicht versichert. Und das wird wahrscheinlich das Problem sein. Also ich hoffe, dass wir es damit ordentlich beantwortet haben. Sollte es jemand anderen geben dort, der das für uns erklären kann, schreibt uns gerne Mail info@retterview.de oder einfach auf unserer Webseite dort unter Fragen beim Podcast mal einfach schreiben. Dann geht's direkt in unsere Redaktion und wir werden das natürlich nochmal weitergeben. Aber das wäre eine naheliegende Erklärung. Es ist also sinnvoll, so eine vertragliche Regelung eben zu machen mit den Trägern des Rettungsdienstes, um hier eben gerade diesen Einsatz vom AED für die Feuerwehr dann auch ja, zu versichern bzw. sicher zu machen.
Dann haben wir noch eine letzte Frage vorerst, bevor wir jetzt in unser Reel reingucken, ob da noch was kommt. Und zwar der Samuel hat uns gefragt, ob wir einfach schon Berührungspunkte mit dem Ausbildungskonzept der berufsbegleitenden Ausbildung zur Notsan und dem Hauptjob Rettungssanitäter hatten. Ja, hatte ich. Ganz einfach auch gesagt, es gibt mittlerweile einige Schulen, auch deutschlandweit, die genau das anbieten. Sprich, man ist Rettungssanitäter, arbeitet auch als so einer und kann berufsbegleitend die Ausbildung machen. Vorteil, man verdient sein Gehalt als Rettungssanitäter, ist immer mal wieder in der Praxis, auf dem Rettungswagen, auf dem Krankentransport. Nachteil, die Ausbildung dauert bis zu 5 Jahre, diese berufsbegleitende Ausbildung. Das ist natürlich eine Ansage, aber wer das möchte und gerade wenn das jetzt noch irgendeine, klar, man hat Familie, man hat ja einen Lebensstandard, wo man einfach ein regelmäßiges Einkommen braucht. Von daher sage ich, jo, mach das doch. Ja, 5 Jahre ist erstmal auf den ersten Blick eine sehr lange Zeit, aber glaub mir, 5 Jahre vergehen auch auf einmal sehr schnell. Von daher finde ich das Konzept eine gute Sache, zumal es denn das auch den Leuten ermöglicht, die einfach wirklich genau diese Probleme gegebenenfalls hätten, auf ein Ausbildungsgehalt zurückspringen zu müssen.
Finde ich eben auch gut. Und ich bin auch gespannt, wann bei uns so vielleicht die ersten Kollegen kommen, die uns berufsbegleitend dann auch noch unterstützen im Rettungsdienst. Also von daher sollte man sich trauen. Aber man muss sich eben dem bewusst sein, wenn man zum Beispiel jetzt im Beruf arbeitet und dann anfängt, berufsbegleitend das zu machen, könnte es auch passieren, dass ihr wieder quasi auch vom Gehalt erstmal ins Ausbildungsgehalt rutscht. Das würde ich aber mit dem Arbeitgeber direkt klären und nachfragen, weil ihr arbeitet ja auch immer noch nebenbei dann für den Rettungsdienst. Und das würde ich jetzt nicht nur aufs Ausbildungsgehalt dann auf jeden Fall stützen, wenn man noch tätig ist. Aber das ist eure Sache. Dementsprechend, es gibt es, 5 Jahre dauert es, Notfallsanitäter, und ist eine gute Chance für all diejenigen, die eben schon im Rettungsdienst sind und eine höhere Ausbildung haben wollen. Wir wollen gleich weitermachen und zwar das Thema heute, und darum wurden wir auch mehrfach schon gebeten, mal über den Krankentransport zu reden, und da werden wir unsere Erfahrungen reinspielen lassen. Wir haben natürlich auch einiges recherchiert für euch, was es in Deutschland so für spezielle Krankentransporte gibt, aber auch, was sind so die Unterschiede überhaupt, beziehungsweise gibt es da Gutes, und ihr habt ins Reel, was wir rausgestellt haben, auch schon 1-2 Kommentare reingesetzt, was der KTW teilweise macht, was eigentlich gar nicht so sein Aufgabengebiet ist, aber doch genutzt wird. Bleibt also gespannt. Bis gleich nach der Pause.
Ich habe mir und dir, Chris, mal was Schönes vorbereitet hier in unserem kleinen Shaker.
Okay, was ist da drin?
Einmal natürlich unser Partner Holy. Für dich einmal Energy, heute für mich Eistee.
Ja, ich brauchte Energy, auch gerade aus Köln gekommen und schon wieder ein Mikrofon an der Gurgel.
Ja, irgendwas ist immer. Also ja, es gibt, die Sorten liebe ich nach wie vor. Es wird was ganz, ganz Geiles auf euch zukommen. Da dürft ihr echt drauf gespannt sein. Und wir haben ja immer noch ein bisschen September. Und wir haben damals gesagt, hey, es wird was Schönes verlost für alle, die im September einkaufen. Also guckt einfach mal auf die Holy-Website mit Retterview oder Retterview 5. Könnt ihr ein bisschen Geld sparen und euch selbst was Gutes tun und richtig leckere Drinks genießen.
Genau, ihr unterstützt damit auch unseren Podcast und wie gesagt, seid gespannt, da kommen noch ganz viele tolle Sachen. Übrigens auch für Weihnachten auch noch eine ganz tolle Idee, aber da dürfen wir noch nicht drüber reden, deswegen immer gespannt sein. In den nächsten Folgen verraten wir euch, was dafür, ich möchte sagen, drei Dinge kommen, die euch interessieren werden und womit ihr noch mehr Gutes tun könnt. Da haben wir nämlich mit Holy was ganz Tolles dazu bekommen. Also, shaken, trinken und unterstützen. Wir freuen uns.
Und während der Pause kam, finde ich, eine sehr spannende Frage rein und ich war ein bisschen erschrocken, erstmal ganz kurz, aber sie kam von der Steffi. Die Steffi hat eine, wie sie schreibt, herausfordernde Frage an uns. Und zwar, mein Mann und ich sind selbst beide ehrenamtlich im Rettungsdienst und haben uns beide gefragt, was bringen wir unserem Kind bei, wenn es ein Einsatzfahrzeug sieht? Unsere Idee war, wenn sie ein Martinshorn hört, sofort zu Papa oder Mama am Arm und klatschen. Wahlweise so weit wie möglich von der Straße weg, stehen bleiben und klatschen. Jetzt wurden wir von anderen Eltern belehrt, dass sich Einsatzkräfte davon belästigt fühlen würden. Wie seht ihr das?
Klatschen.
Und was würdet ihr einem kleinen Kind beibringen, dass es sich nicht in Gefahr bringt und auch nicht die Einsatzfahrt stört? Wir möchten auch, dass unsere Tochter keine Angst bekommt, wenn mal so ein Auto mit etwas Lärm da ankommt.
Entschuldigen Sie, können Sie aufhören zu applaudieren? Ich fühle mich wirklich gestört.
Bitte? What?
Das habe ich noch nie gehört.
Nein. Also ich bin ehrlich, ich liebe es. Und ich meine das ernst. Und ja, es sind Einsatzfahrten und wir fahren zu Notfällen. Aber wenn die Kinder da stehen mit großen leuchtenden Augen uns zuwinken, mitunter auch klatschen und sich einfach freuen. Ich versuche auch, so, wenn ich jetzt nicht gerade Fahrer bin oder die Situation stressig ist, zurückzuwinken, zu lächeln. Ich finde das total toll. Und liebe Steffi, bitte mach das genauso, wie du es vorschlägst. Ich finde das weltklasse.
Echt, ich würde das auch gern haben. Jedes Mal, wenn ich aus diesem RTW aussteige, erstmal so
Woo, yeah, wow.
Nein, natürlich nicht. Aber warum sollte uns das belästigen? Nein. Also wichtig ist für uns natürlich, dass die Kinder nicht auf die Straße rennen, dass man auch sieht, dass man stehen bleibt. Das sollte man den Kindern auf jeden Fall beibringen. Nicht zu nah an die Straße ran. Und jedes Kind, das uns zuwinkt, das bekommt natürlich auch einen Winker zurück, wenn wir es sehen.
Ne? Genau.
Und das rate ich natürlich auch allen Kolleginnen und Kollegen. Kindern wird zurückgewunken, bitte. Ja?
Auf jeden
Fall. Die freuen sich natürlich auf jeden Fall. Das gibt es immer. Manchmal kommt auch ein Kollege und sagt, kanntest du die? Ich so, nee, das Kind hat gewunken. Ich wink da einmal zurück. Ach so, ja.
Man geht ja auch nicht über eine rote Ampel, vor allem nicht, wenn ein Kind davor steht.
Genau. Ne? Ja, also belästigter fühlen wir uns wirklich von Leuten, die auf die Straße rennen oder eher die Rettungsgasse nicht beherrschen, beziehungsweise uns direkt in den Weg fahren oder sagen, könnten Sie mal bitte Platz machen, ich möchte jetzt hier gleich ausparken. Das ist dann schon fast Belästigung. Also,
ja,
genau. Aber nein, natürlich. Und Applaus.
Ja,
du bist immer gerne gesehen.
Und winken und Co. Und ich finde deine Methode, Steffi, total cool. Also bitte, weiter so.
Ja, überhaupt keine Angst vermitteln gegenüber uns Rettungskräften. Das ist wichtig. Immer so Verbote sind immer so mit Angst geschürt. So, oh Gottes Willen, ich könnte was falsch machen. Und na, das ist ja genauso wie den blinden Mann zu fragen, warum er so einen Stock mit sich trägt. Und man dann eben sagt, das fragt man so einen Mann nicht. Das Kind lernt daraus, okay, man darf Menschen mit einer Sehbehinderung nicht ansprechen oder nichts fragen oder diese Krankheit nicht ansprechen, ist genauso falsch. Ne?
Genau.
Also da sollte man schon offen sein und Offenheit auch beibringen. Interessanter sind jetzt aber für uns erstmal die KTWs. Wir springen mal runter von unserem ewig Blaulicht fahrenden RTW und wollen uns mal die Krankentransporte angucken, die es so gibt. Ich persönlich muss sagen, ich bin nur in Berlin in meiner Praktikumszeit damals zum Rettungssanitäter Krankentransport gefahren.
Oh, in Berlin wünsche ich das auch keinem.
Nee, es ist auch wirklich ein harter Kampf. Also wirklich ein harter Kampf. Also einmal um Parkplätze an den Kliniken und an den Dialysestationen. Andererseits auch, man fährt wirklich den ganzen Tag durch und das Ganze aber ohne Blaulicht. Ne? Also ich dachte auch, wir machen da so eine Blaulichtfahrt, aber das passiert mit einem KTW nicht so oft. Interessant ist für uns erstmal, was ist der Unterschied zwischen so einem KTW, so einem Krankentransportwagen und einem RTW. Da sollte man auf jeden Fall drauf eingehen. Wichtig ist auf jeden Fall zu wissen, erstmal der KTW ist nicht dafür da, um Lebensgefahr abzuwenden. außer in Ausnahmefällen natürlich. Gehen wir nachher nochmal drauf ein. Ne? Also der ist dafür da, um Patienten zu transportieren, die keine akute medizinische Versorgung benötigen. Das bedeutet also, dass der KTW Patienten ins Krankenhaus transportiert, zu Arztterminen oder anderen medizinischen Einrichtungen, wie eben zum Beispiel zur Dialyse.
Genau. Ne? Und da sind die Planfahrten immer ganz oft, ne? Vor allem eben bei den Krankentransportwagen, die an den öffentlich-rechtlichen Rettungsdienst angebunden sind. Da gibt es eben die ganzen Fahrten. Und genau wie du es gerade sagst, ist einfach der Krankentransport genau für diese Patienten da, um drauf zu schauen, dass die das alles gut überstehen, auch die Fahrt. Aber eben diese Transporte gerade von den Leuten, die eben entweder nicht alleine laufen können, die Infektionen haben und dadurch nicht in ein Taxi steigen dürfen und so weiter, ist der primär eigentlich gedacht. Der Rettungswagen, also der RTW hingegen, ist eben für Notfälle, lebensbedrohliche Notfälle vorgesehen. Und im Gegensatz zum KTW ist dieser mit einer umfangreicheren und medizinischen Ausstattung ausgerüstet und ausgestattet und wird von einer Besatzung gefahren, die genau auf diese Notfälle spezialisiert ist. Und da kommen wir schon zu einem ersten Thema, Besatzung. Die ist nämlich beim Krankentransport von Bundesland zu Bundesland unterschiedlich. Ja. Wir könnten jetzt wieder unsere Debatte von vor ein paar Monaten aufbacken, unterschiedliche Rettungsdienstgesetze, aber nein. Hier in MacPom relativ einfach, mindestens 2 Rettungssanitäter.
Genau. Und kann auch mal passieren, dass ein Notfallsanitäter drauf sitzt.
Ist mir öfter passiert.
Genau, also da ist man schon dabei. Und Mike, du selbst bist doch auch schon KTW gefahren, oder? Für dich ist das gar nicht so
un... Bevor ich in die Stadt gewechselt bin, regelmäßig und auch mindestens 1-2 Mal im Monat, wir hatten auch ein MZF, das ist ein Mehrzweckfahrzeug, ist eigentlich ein voll ausgestatteter Rettungswagen, wird aber auch für KTW-Einsätze eingesetzt. Und ich bin ehrlich, ich habe diese KTW-Dienste eigentlich ab und zu doch genossen, weil das waren dann Fahrten, wenn du noch einen coolen Kollegen hattest, hattest du einfach wirklich deine 12 Stunden Dienst und bist da einfach geschmeidig durch MacPom geeiert. Und hast die Patienten eingesammelt, hast dich wunderbar mit denen unterhalten, hast mal vielleicht mal einen Blutdruck gemacht oder auch Pulsoxy rangebaut und bist einfach schön und hast mal ganz andere Krankenhäuser kennengelernt, weil das sind jetzt in der Regel, klar hat man diese kurzen Fahrten in unsere bekannten Kliniken, aber auch man macht ja mal eine Verlegung oder eine Entlassung aus der Reha-Klinik. Ja. Eine meiner letzten Krankentransporte war ins Saarland.
Oha. Das ist ja schon ein Stück hinweg.
Das ist ein Stück hinweg. Da waren wir auch über 22 Stunden unterwegs. Ja. Aber auch das war mit den richtigen Kollegen echt eine super Nummer. Und auch Patient total lieb. Ich finde das immer ein bisschen dann komisch, denn muss man halt auch mal anhalten, weil jeder hat seine Bedürfnisse, sowohl Kollegen und ich, als aber auch der Patient, der zum Glück mit Hilfe so ein bisschen laufen konnte und wir dann einfach an der Tankstelle mit dem Krankentransport angehalten haben. Patient ausgestiegen, begleitet, auf Toilette wieder zurück. Ja. Ich finde, das sieht nach außen immer ein bisschen komisch aus bestimmt. Aber mein Gott.
Ja.
Das sei halt ewig unterwegs, wir sind Saarland.
Genau, nicht jeder braucht immer Fachpersonal dabei, deswegen unterscheiden wir auch so ein bisschen jetzt beim Krankentransport zwischen diesen Krankentransfers, wo es dann mit Menschen mit Rollstuhlfahrer oder mit Gehbehinderung eben geht und Leute, die wirklich eine medizinische Überwachung brauchen. Das ist ja so der KTW eigentlich schlechthin.
Genau, das ist dann immer so, es wird immer ganz oft angemeldet als qualifizierter Krankentransport. Das ist so das Stichwort, denn wo es heißt, okay, ihr braucht einen richtigen Krankentransport, wo mindestens 2 Rettungssanis drauf sitzen, die eben, und da muss ich dir ein bisschen widersprechen, die durchaus Lebensgefahr abwenden können.
Ja.
Im Worst Case.
Auf jeden Fall.
Und ne, weil auch der Rettungssanitäter das natürlich lernt.
Richtig, aber sie sind nicht speziell jetzt für Notfalleinsätze eingesetzt, normalerweise.
Das prinzipiell nicht, genau. Es gab ab und zu, dass ich auch mal das Blaulicht am KTW anmachen durfte, weil wir in Tessin weit und breit das einzige Auto waren und dann wirklich ein Reanimationsalarm oder ein Herzinfarkt oder wirklich ein Einsatz, der drastisch erstmal klingt, den erstmal First Responder technisch begleitet haben. Und das ist auch mal so ein bisschen von Standort zu Standort unterschiedlich. Unser Krankentransport war echt gut ausgestattet. Wir hatten ein C3 drauf, wir hatten einen Medomaten drauf, wir hatten ein Köfferchen drauf mit Equipment, ein paar Medikamente, jetzt nicht so umfangreich wie auf dem RTW, aber trotzdem war da soweit alles drauf, dass man damit wirklich mal einen Schnellangriff machen konnte. Ja. Und einer meiner letzten Dienste war auf dem KTW und dann war es auch so, dass wir ursprünglich zu einer Exsikose, also zu einer Dehydratation, zu wenig Flüssigkeit, also insgesamt geht schlecht, gerufen worden sind, sollten wir einweisen nach Hausarzt. Und als wir da ankamen, eine Stunde später, also ein KTW hat keine spezielle Frist, in der er da sein muss, war der Patient tief bewusstlos und okay. Und aber relativ schnell, muss man sagen, der Patient war 92 und hat gerade tragischerweise seinen Schulfreund verloren.
Ja.
Und ich denke, okay, verdammt, das ist echt eine lange Freundschaft und das war dann auch schön. Und die Frau hat auch gleich gesagt, er ist Diabetiker, er hat die letzten Tage nichts gegessen, aber hat sich halt immer weiter sein Insulin gespritzt. So. Und dann konnten wir auch relativ schnell 1 und 1 zusammenzählen. Blutzucker war low. Wir hatten alles da. Ich habe einen Rettungswagen nachgefordert für den Transport hinterher, weil das würde dann nicht mehr so gut gehen im Krankentransport. Hab den Patienten wachgespritzt, einwandfrei, und der ist dann fußläufig zum RTW gegangen.
Aber spannend, denn nicht jeder KTW ist ja so ausgestattet.
Nicht jeder KTW. Und jetzt war es auch noch, ohne mich jetzt zu beweihräuchern, ich war jetzt als Notfallsanitäter da. Mhm. Der Rettungssani, viele Erfahrene können das und würden das auch machen. Das finde ich auch gut und richtig so. Weil es ist ja durchaus eine Lebensgefahr, die man jetzt mal fix abbrechen sollte. Richtig,
also hier wäre ja der rechtfertigte Notstand schon anzuwenden, absolut, wenn das so.
Genau. Ne? Und jetzt war ich als Notsan da, wusste genau, was ich zu tun hatte. Einen super, ganz, ganz frischen, aber einen super motivierten Rettungssani-Kollegen dabei, der sich auch ein bisschen gefreut hat, mal was anderes zu machen, als immer nur einladen, ausladen, wegladen, so ungefähr zu machen.
Ja.
Von daher war das auch denn gut, dass wir dann das soweit stabilisieren konnten und an die Kollegen des RTWs übergeben konnten.
Ja, ansonsten findet man ja in so einem ganz normalen KTW, du hast ja schon quasi einen N-KTW, höre ich übrigens immer wieder, hier in Rostock gibt's den nicht, so einen N-KTW, genau. In anderen Bundesländern gibt's den, so einen Notfall-KTW, das war ja eher so das. Aber was auf jeden Fall immer drauf gehört, sind so die Grundsachen wie ein kleines Pulsoximeter oder sowas, ne? Meistens nur ein Fingerclip, mal ein Blutdruckmessgerät, ne? Sauerstoff auch auf dem KTW. Auf jeden Fall. Weil du fährst ja auch Patienten, die beispielsweise eine COPD, was auch immer haben, oder eben einfach ein Lungenatemproblem. Ein Defibrillator ist auf jeden Fall, finde ich, Standard auf einem KTW.
Kenne ich von einem IED. Die hatten einfach ein IED drauf.
Genau, richtig.
Steht nochmal ein IED drauf und total okay und das ist auch ausreichend.
Und da würde ich auf jeden Fall immer rangehen. Ja, und was findet man noch? Natürlich eine Trage. Und oder auch einen Stuhl, ne? Also einen rollbaren Stuhl, einen Fahrtragestuhl, wie auch immer, die ja heutzutage auch schon mittlerweile gar nicht mehr reingehoben werden müssen wie früher oder so reingerollt auf einer Rampe. Auch da gibt's ja auch modernste Vorrichtungen. Also,
ja, es wird dem Rücken schon leichter gemacht,
ja, ne? Das also muss man einfach sagen. Hydraulische Trage ist auch im KTW mittlerweile eingesetzt. Ja. Ne? Es gibt natürlich aber noch viele, und das sehe ich immer noch viele, die natürlich immer noch reinschieben, drängen müssen, weil es keine richtige Vorrichtung gibt. Auch da, liebe Träger des Rettungsdienstes, sollte man mal darauf achten, die KTWs mittlerweile auch auszustatten, weil auch hier muss der Rücken geschont werden. Die machen das auch den ganzen Tag, und wir wissen alle, wie viele Krankentransporte pro Tag anstehen. Die machen sich den Rücken ja fast noch schneller kaputt als wir, wenn das nicht verbessert wird mit den hydraulischen Vorrichtungen. Selbst der Tragestuhl wird ja mit so einem Aufzug mittlerweile in den KTW reingeführt. Da muss man einfach mal Geld investieren.
Ja, total. Damit es für die Mitarbeiter gut wird, aber eben auch sicherer für die Patienten. Denn so eine Rampe, so ein Hochtrank und so weiter, das hat alles seine Risiken. Und es gibt, du hast es gerade so ein bisschen gesagt, also auch überall in Deutschland verteilt so verschiedene Arten von Krankentransporten. Ich habe genau so ein bisschen jetzt so quasi den N-KTW, also den Notfallkrankenwagen, beschrieben, der so aber nicht bei uns existiert. Aber durch die Ausstattung, die wir einfach haben, kann man das durchaus schon so laufen lassen. Und N-KTW ist wirklich einfach, Hauptaufgabe ist der Krankentransport, aber eben so als Redundanz und vor allem auch eines meiner neuen Lieblingsworte, weil ich es jetzt hier in Rostock schon sehr häufig erlebt habe, als Spitzenabdecker, werden die einfach gerne mal eingesetzt. Und das ist gut, denn dadurch kann man Hilfsfristen einhalten und eben wirklich auch in wirklich dringenden Notfällen auch relativ schnell helfen. Mhm. Und von daher finde ich das Prinzip des N-KTWs sehr gut.
Ich glaube, so ein KTWs an sich, wenn man nochmal vom Spitzenabdecker wegsieht, ist ja auch immer so dieser Fernfahrer, also Fernfahrer. Ja. Es gibt Menschen und Kolleginnen und Kollegen unter uns, die lieben das, ne? So wie dein Saarland-Ausflug, einfach mal irgendwo hinfahren. Man lernt dann auch die Welt kennen.
Total.
Und das muss kein spezieller KTW sein, das kann ein normaler KTW, der dann einfach mal quer durch Deutschland fährt und jemanden eben irgendwo anders hinbringt. Das sind eben KTW-Fahrten. Und ich kann mir das wirklich vorstellen, dass das mal eine schöne Abwechslung auch zum RTW ist, wo man ja immer hektisch und Zeiten einhalten und so weiter. Hier einfach mal ganz entspannt, und heute haben wir geplant folgende Fahrt. Ne, dies, jenes, und hast du nicht gesehen.
Und man lernt ja auch die Patienten dann kennen. Und dann ist es wirklich auch mal spannend, wenn man das möchte. Das ist auch immer entscheidend, ne? Wenn der Patient das auch möchte, nochmal eine komplett neue Lebensgeschichte kennen. Ja. Und das finde ich eigentlich immer super. Vor allem vergeht die Zeit auch so ganz gut. Dran denken, immer genug zu essen mitzunehmen, weil man ist lange unterwegs.
Ja, auf jeden Fall. Aber ich habe auch manchmal Tage, da möchte ich auch nicht so viel reden. Also da möchte ich auch nicht die ganze Geschichte, oder manchmal hören die auch nicht mehr auf. Und dann ist alles doof und dann ist alles schlecht und dieses negativ, negativ, negativ. Und dann denke ich so, Mensch, nö, aber sehen Sie doch auch mal so, naja, und dann kommt wieder was Negatives.
Aber wenn der Patient da so 12 Stunden auf der Trage liegt, kommt man ja durchaus mal in die gute Phase, natürlich, wo der Patient einschläft.
Ja, genau. Und dann wird halt einfach geschlafen. Was natürlich
der Patient nicht, natürlich.
Was natürlich nicht sein darf, ist, dass man Patienten hinten einlädt und beide sitzen vorne. Mhm. Das gab es in Deutschland schon ganz viel.
Nicht nur in Deutschland.
Ja, auch in vielen anderen Ländern.
Ich habe bis jetzt noch nicht davon erzählt, aber das ist jetzt lang genug her. Es war zu meiner Zeit in der Notaufnahme. Und da kam des Nachts, irgendwann 2, 3, 4, irgendwie so, kamen die Kollegen mit dem KTW vorbei. Ich war gerade draußen, weil ich mit Kollegen gequatscht habe, die geraucht haben. Ich habe mich dann dazugestellt kurz, weil wir eigentlich nichts zu tun hatten. Und dann kamen die und ich habe die schon gesehen, ach, beide sitzen vorne. Naja, von mir aus. Ich urteile nicht darüber. Müssen die ja wissen. Und dann kamen die rein zu uns mit einem Patienten auf der Trage liegend und dachte, mein erster Blick schon, irgendwas stimmt hier ganz und gar nicht. Und die haben wirklich auch gesagt, ja, also schwere Pneumonie, vielleicht auch eine Sepsis, der Kassenarzt war da, die Familie war alt, war sehr, sehr doll vorerkrankt und die Familie möchte nicht, dass er zu Hause leidet. Mhm. Ne? Habe ich gesagt, okay, ja, ist in Ordnung. Und dann gucke ich dann noch mal auf den Patienten, weil ich den ganzen Tag dran war, denke ich, der leidet nicht mehr.
Mhm. Der ist tot. Verstorben, ja.
Und der war aber nicht erst seit einer Minute tot.
Oh nein.
Der war schon bestimmt seit einer halben Stunde tot. Oh nein. Sofern wir das einschätzen konnten. Und da wusste ich auch nicht ganz genau, wie ich reagieren sollte. Ja, der Patient durfte sterben. Es war alles Verfügung und Co. Das war alles fein. Ich habe mich aber gefragt, ob die da wirklich einen Verstorbenen aufgeladen haben und zu uns gefahren haben. Oder, da die von weiter weg kamen, ob die das gar nicht mitbekommen haben. Mhm. Weil wir saßen beide vorne.
Schwierige Nummer.
Schwierige Nummer. Und das Gute ist denn, dass ich denn, ich war zwar so, Leute, das ist nicht gut. Aber für genau diese Fälle haben wir denn die Ärzte da, die das bitte klären. Das hat auch abrechnungstechnische Gründe, das Ganze. Ne?
Ja, also, ja, natürlich.
Ein Krankenhaus kann keinen Verstorbenen aufnehmen. Mhm. Das bringt nichts, wie auch immer. Und dachte ich, wie du sagst, jupp. Bitte bleibt einer hinten. Und selbst wenn das passieren sollte und das alles geklärt ist mit einer Verfügung, der Patient, die Patientin sehr, sehr, sehr alt ist und ich sag mal vorsichtig, sterben darf, das kann alles passieren. Ja. Das passiert nicht nur einmal. Aber bitte, dass jemand dabei ist.
Ja.
Geht es um die Dokumentation, es geht um sofortiges Stehenbleiben, gegebenenfalls einen Arzt dazu holen für eine Feststellung oder eben für Maßnahmen. Mhm. Und andere Situationen, das wäre vollends in die Hose gegangen für die beiden.
Ja. Na, es ist ja quasi in die Hose gegangen, muss man ja schon wirklich sagen.
Aber ich meine auch juristisch.
Davon rede ich gerade.
Ja, das ist alles nochmal gut gegangen.
Sterbezeitpunkt und so weiter. Und genau. Also es ist ja auch so, dass wir dann, wenn jemand im RTW verstirbt, aber auch im KTW, dann natürlich die Klinik nicht mehr anfahren.
Ne? Genau.
Und dann meistens dann der Tod festgestellt wird, entweder durch einen Notarzt, Kassenarzt, was auch immer. Könnte man auch vor der Klinik machen mit einem Arzt, aber das ist, glaube ich, nicht so Usus. Und dann wird der Patient ins nächste Krematorium, wie auch immer, gefahren. Bei uns ist der Friedhof.
Genau,
also der geht nicht direkt ins Grab, sondern wir haben eine Kühlzelle dort am Friedhof.
Bei uns war das eine ganze Zeit, wir mussten stehen bleiben.
Mhm, genau.
Wir mussten da stehen bleiben, wo wir sind.
Absolut, weil es ja auch der Ort entscheidend.
Genau,
auch,
wo und passiert. Dann auf die Bestattung warten. Mhm. Und ja,
das wird ja auf so einer Todesfeststellung, da wird werden die Daten eingetragen, da wird, woran wurde der Tod festgestellt beispielsweise oder durfte man noch, ist es ein Tod nach Reanimation oder nicht. Und dann steht unten nochmal in diesem Feld eben drinne der Sterbeort, ne? Und auch die Uhrzeit. Und die müssen ganz genau festgelegt sein da. Also wann wurde das alles festgestellt und wo ist er verstorben? Und das ist jetzt ja hier schwierig gewesen. Deswegen, doofe Nummer, ne? Also bitte nicht nachmachen, auch wenn ihr euch gerne vorne unterhalten müsst. Eure Aufgabe ist es, da hinten den Patienten qualifiziert zu überwachen im KTW.
Richtig. Ne? Und zu anderen KTWs, also die es überall mal so in Deutschland gibt, es gibt sogar Intensiv-KTWs. Die sind eigentlich ganz gut ausgestattet. So, da könnte man denken, jupp, da kommt jetzt ein Rettungswagen mit ein bisschen High-Life-Technik da an. Aber im Prinzip sind die wirklich so ausgestattet, dass man eben einen Überwachungs- und eben auch vielleicht behandlungsbedürftigen Patienten transportieren kann. Mit der Prämisse, dass immer ein Arzt dabei ist. Also ein Arzt von der Station, von der Klinik, der sich mit den Gerätschaften auskennt. Das Personal natürlich auch logischerweise vom KTW, der dann assistieren kann. Und dann kann man auch durchaus mit einem Intensiv-KTW auch intensivpflichtige Patienten verlegen, die jetzt nicht akut gefährdet sind. Das ist nochmal das ganz Entscheidende.
Mhm. Ja, Intensiv-KTWs, da gibt's ja, die gibt's in Hülle und Fülle, wenn ihr mal auf die Messen geht im Rettungsdienst und da mal raufguckt. Also da gibt's ja von Riesenausstattungen, dreiachsige, vierachsige KTWs mit Aufladefläche und hast du nicht gesehen. Also
die können ein ganzes Bett reinfahren.
Fast schon
quasi.
RTW.
Genau.
Ein ganzes Bett, das finde ich so beeindruckend. Ich glaube, Köln hat sogar so ein Ding. Mhm. Wirklich, wirklich interessant. Hat Beatmungsgeräte, Infusionspumpen, hat's auch auf dem KTW nicht immer so viele. Okay. Auch da spezielle KTWs ausgestattet damit, dass man da mehrere Infusionspumpen, Spritzenpumpen eben aufladen kann, auch ein Arzt mitfahren kann, mehrere Sitze dabei. Also da sind auf jeden Fall diese Intensiv-KTWs, ist keine Grenze gesetzt. Was ich auch schön finde, ist immer der Wünschewagen, das kann man auch, glaube ich, als KTW bezeichnen, ist ein bisschen was Spezielleres, den es ja gibt, um Menschen quasi so einen letzten Wunsch zu erfüllen, also auch mit medizinischer Vorgeschichte dort Leute sicher trotzdem an ihr Wunschziel zu bringen, wo sie nochmal hin möchten. Und das ist meistens aber, glaube ich, auch ausgestattet wie ein RTW. Das kommt, glaube ich, auch hin, ist aber ein Krankentransport, der dann hier eben gemacht wird, ich glaube, auch genehmigt werden kann oder sogar durch Spenden finanziert wird.
Genau. Und finde ich eigentlich eine schöne Sache. Ja. Ich glaube, das ist gar nicht mal so weit weg von uns, wo der Wünschewagen eingesetzt wird. Mhm. Und die sind auch echt deutschlandweit unterwegs.
Die sehen wir sehr oft auch in Rostock, weil wir haben ja den Strand nun mal und dann auch so das letzte Mal am Strand sein. Ja. Wir haben ja auch bei uns eine Robbenstation. Mhm. Das kommt schon immer hin oder eben auch mal in den Zoo gehen. Also eine ganz, ganz tolle Sache da mit Menschen, die zum Beispiel eben palliativ nur noch betreut werden können, weil sie eben vielleicht final, präfinal sind, also auf dem Weg, das Zeitliche zu segnen. Dann da nochmal einen letzten Wunsch erfüllt bekommen wollen. Ne?
Richtig. Und ganz oft wird ja der Krankentransport so als, wenn man gerade als Rettungsassistent oder Notfallsanitäter auf einem Krankentransport eingesetzt wird, habe ich das Gefühl, das wird manchmal so als Strafe erachtet.
Ja, und das muss es ja gar nicht sein. Also ich finde es natürlich immer gut, wenn man auch die Kollegen mal fragt, wer ist zum Beispiel bevorzugt auf dem KTW, wer kann sich das vorstellen. Manchmal muss man aber auch einfach drauf, dann gehört es halt dazu.
Ne, das ist, genau, man braucht ein bisschen Personalbedarf und dann sind eben keine Rettungsanis verfügbar, weil die woanders eingesetzt sind. Und dann ist es so, formal eins war das echt alles ganz fein.
Eben, ich würde das auch nicht an Strafe sehen und ihr verpasst auch nicht immer was. Ich glaube, der Rettungsdienst, der wird immer weiter existieren. Ja, und dann gab es da halt mal auf dem RTW heute einen tollen Notfall, wo einiges passiert ist und so weiter. Euer Notfall kommt auch noch. Ne? Also ihr verpasst nichts, nur weil ihr auf dem KTW arbeitet. Das kann man durchaus mal machen. Was ich immer, und davor hatte ich erst Bammel, weil ich es vorher nie bedienen musste, jetzt mittlerweile müssen wir es machen, einen sogenannten bariatrischen KTW. Wir haben sogar einen RTW, der bariatrisch ist. Das Wort bariatrisch bedeutet einfach für adipöse, also fettleibige Patienten, die mehr wiegen als unsere Tragen normalerweise auf dem RTW oder KTW eben aushalten. Auch da muss man sagen, unsere Tragen halten heute schon im Normalbetrieb relativ viel aus, auch die Tragetische.
Wenn
ich jetzt mal so an Rostock denke, die neuen Dinger bis zu 330 Kilo, kann man schon aufladen, allerdings ist dann ja auch die Breite immer so ein bisschen entscheidend.
Das ist ganz entscheidend und wir hatten ja selbst, unser MZF war auch als Schwerlast unterwegs, als eingetragener Schwerlast und das hat in 99% der Fällen geklappt. Es kam einmal vor, da habe ich den Patienten nicht mal auf die Schwerlasttrage gekriegt. Ja. Was gar nicht so sehr an seinem Gewicht lag. Ja, er wog auch weit über 200 Kilo. Es lag an seiner Größe. Der gute Herr war 2,30 Meter groß.
Ach du großer Gott, ja.
Und da konnte ich nicht mehr dienen. Und dadurch, dass aufgrund von Operation und Co. Er eine Knieversteifung hatte, musste er sein Bein lang machen. Und dann kommt man in die Bredouille, dann liegt er da im Rettungswagen oder im MZF. Ich kriege die Tür aber hinten nicht zu. Und das ist jetzt aber nicht so. Ich hänge dann eine Fahne um den Fuß und sage, hier hängt was raus. Das geht
das
nicht.
Das habe ich mir gerade vorgestellt.
Ja, das habe ich geahnt. Wir haben auch drüber geschmunzelt, als wir die Idee kurz mal hatten. Aber ich sage, nee, das geht nicht. Wird ja auch irgendwann zügig da. Und dann standen wir da. Und wir konnten nicht helfen und die Leitstelle konnte auch nicht helfen und wir hatten keine Ideen mehr, wie transportieren wir diesen Herrn jetzt. Aber zum Glück gibt es in Schwerin auch noch eine Art des Schwerlasters und das ist, mag vielleicht pietätslos wirken, aber es ist einfach gut, ein LKW.
Ja.
Mit Rampe, richtig, so mit so einer Hebebühne, wie man das so von den ganz normalen Lieferanten-LKWs kennt, ist geil ausgestattet, es passt ein Krankenbett rein, ein großes Krankenbett, wohin diese Patienten transportiert werden können.
Das ist nicht pietätlos, das ist einfach
es super klingt angepasst. Immer, es klingt immer böse, wenn man sagt, da kommt jetzt ein LKW für dich, das klingt,
Und da bin ich auch gar nicht so unbeflissen, die Leute auch mal zu fragen, warum das so ist. Ich möchte auch mal erfahren, warum sind sie denn vielleicht, ist es durch Krankheit, ist es tatsächlich eigenverschuldet in Anführungsstrichen durch eine sehr gute Ernährung. Ja, fand ich auch mal ganz spannend. Hat mir mal einer erklärt, das wäre durch die Diäten wegen des Jojo-Effekts und so. Dachte ich, okay.
Aber dann Jojo aber sehr weit hochgehüpft.
Jojo ist sehr, sehr weit hoch. Mit 350 Kilo, da war schon mehr mehr dran. Das fand ich auf jeden Fall spannend. Aber ich hatte wirklich Schiss, weil ich dachte so, na, ich bin jetzt auch nicht so gut situiert, was meine Kräfte angeht, diese Menschen dann darauf zu hieven. Oft ist es aber wirklich so, dass die dann entweder nochmal hochkommen mit einem speziellen Rollator und dann eben auf das Bett steigen, auf die Trage steigen und man dann hydraulisch arbeitet. Ich hoffe, dass es bei allen bariatrischen KTWs so ist, dass ihr den nicht noch zu zweit heben müsst. Also bei uns ist es so, dass es hydraulisch gelöst wird. Finde ich ein bisschen spannend, trotz alledem. Wir können zum Beispiel einen Patienten nicht anheben im RTW. Also der muss dann immer sicher unten stehen. Und man versucht ihn das ja auch so gut wie möglich zu machen, dass wirklich die gesamte Masse, die dort auf dem RTW, KTW liegt, dort dann eben auch gemütlich liegt. Für längere Fahrten stelle ich mir das manchmal wirklich schwierig vor, wenn da so ein Patient eben nicht auf irgendwas Gemütlichem liegt. Und da muss man sich schon einiges einfallen lassen, weil das ist nicht Alltag.
Ja, wobei ich jetzt sage, ohne Werbung zu machen, aber die Striker-Trage, die ist schon cool.
Ja.
Also die ist wirklich auch bequem, muss ich sagen. Die ist gut gepolstert, die hat bequemes Kissen, auch bequemes Liegesbett, wo ich einfach sagen muss, ja, das kann man machen. Und ich habe auch schon mal in einem Sanddienst auf der geruht, weil wir da ewig lange bleiben mussten.
Ja, also damit kommst du schon schlimm rein, ja. Noch spezieller, und da schwitzen so die einen oder anderen, sind die neugeborenen KTWs. Also wenn es dann plötzlich heißt, hier geht's so neonatologisch irgendwo hin, dann muss das ein bisschen aufwendiger gestaltet sein. Denn so ein neugeborenen KTW oder auch RTW, aber mehr KTW, der muss einiges an Spezialitäten haben. Ne? Einerseits werden die ja dann meistens mit einem sogenannten Inkubator gefahren. Das ist dieser Glaskasten. Ne, oder
genau.
Dieser Plexiglaskasten, in dem kleine Kiddies da transportiert werden. Und
das musste ich einmal machen.
Muss Pressluft mitgenommen werden, muss auch gesichert sein. Ja, auch der Inkubator und auch das Kind selbst da drinnen müssen ja ordentlich gesichert sein. Eine vorsichtige Fahrt muss gemacht werden, weil eine perfekte Sicherung fürs Kind gibt es dann da nicht großartig. Oft werden die Inkubatoren auch nicht auf einfach eine Trage gepackt, sondern die müssen dann wahrscheinlich so 90 Grad zur Fahrtrichtung stehen.
Genau, also es gibt ja auch wirklich die genauen Gestelle, die dann für die Tische geeignet sind. Und da sind die wirklich perfekt arretiert. Und wie du sagst, die Fahrweise ist einfach entscheidend, weil du kannst den schlechten Gurt umlegen. Das geht nicht. Man bettet die ordentlich ein, nach links und rechts und oben und unten. Ich durfte mal einen Inkubator-Transport begleiten und das war eigentlich auch ganz dramatisch. Das Kind hat es zum Glück überlebt, aber das war halt so ein 600-Gramm-Kind. 600 Gramm Kind, wenn man das normale Geburtsgewicht so bei 3,5 Kilo hat, ist so ein 600 Gramm Kind einfach, das ist nichts.
Ja, das ist gar nichts. Ne? Und deswegen immer wieder spannend, wenn man das so miterlebt.
Ja.
Ne? Auch das ganzen Geräte und die Schläuche.
Ja, da war sehr viel dran an dem Lütten. Ja. Wie gesagt, der hat sogar richtig gut überstanden am Ende, aber trotzdem, da war. Und wie du sagst, das sind so die Transport, wo man sagt, ach, weiß ich nicht, ob ich die regelmäßig haben muss.
Nee, deswegen. Nichtsdestotrotz immer spannend auch zu sehen, wie das Ganze so funktioniert. Auch muss ja auch gewärmt sein. Das heißt, ihr müsst auch spezielle Anschlüsse teilweise haben. Also ein Wechselrichter, der genügend Strom liefert für den Inkubator. Manchmal gibt es auch diese sogenannten NATO-Anschlüsse. Haben wir bei uns zum Beispiel auf den neuen RTWs auch mit drauf. Wir könnten da, wenn die Vorrichtungen noch da wären, um das zu halten, auch Inkubatoren auf diesen neuen RTWs transportieren. Und diese KTWs sind eben genau dafür ausgestattet. Ne? Wenn es der Hubschrauber nicht machen kann, dann macht es eben der KTW und dann geht es dann auch eben mal neonatologisch umwelt. Ihr seid nicht alleine dort, es sind meistens Spezialisten natürlich mit an Bord. Aber wenn ihr da losfahrt, dann alle nochmal besprechen, dass vorsichtig gefahren wird und dass ihr nicht wie die Rambos da durchheizt. Denn ich finde das schon ganz speziell, gerade bei solchen Fahrten würde ich das Blaulicht immer anmachen. Denn das Blaulicht an sich bedeutet ja Einsatzfahrt.
Genau.
Auch zum Beispiel. Das würde ich einfach drauf machen, um Leute darauf aufmerksam zu machen. Wir haben hier eine Einsatzfahrt, deswegen fahre ich gerade so extrem langsam.
Und ich erinnere mich gerade, ich habe es selbst gesehen jetzt in Spanien und wir hatten noch mal eine Frage dazu, dass es ja wirklich Länder gibt, wo die Autos, wenn sie im Einsatz sind, das Blaulicht einfach anhaben, ohne Horn.
Und wie oft sagen unsere Kollegen, mach mal das Blaulicht aus, wir sind ja jetzt am Einsatzort. Ja, aber wir sind doch gerade im Einsatz. Ja, ich lasse das so gerne an, nicht weil ich Aufmerksamkeit haben möchte, sondern um den Leuten zu zeigen, ja, ich stehe hier nicht, weil die nächste Fastfood-Kette jetzt da irgendwo ist und ich mir was zu essen hole, sondern weil ich hier einen Einsatz habe. Und ich glaube, das Ereignis, also meine Erfahrung ist auch, dass wir uns weniger Leute ansprechen, wann es denn gleich weitergeht, wenn da so ein Blaulicht oben an ist. Kann man durchaus anlassen. Ich kann es aber auch verstehen, wenn man nachts die Leute nicht stören möchte mit laufendem Blaulicht. Aber es sichert nur mal eine Einsatzstelle ab und während einer Fahrt heißt das nicht unbedingt, wenn man nur ein Blaulicht anhat, dass man dann heizen muss wie ein Dover. Ne? Also auch einfach eine ganz normale Einsatzfahrt ist da vollkommen in Ordnung.
Genau. Kommen wir ganz kurz mal zu den Herausforderungen des Krankentransportes. Mhm. Herausforderungen, die ich ja selbst erlebt habe. Und dann werdet ihr kurz auch mal erfahren, warum unser Podcast eigentlich von Spontanität lebt. Denn ich habe ein Attentat auf Chris vor.
Jetzt bin ich gespannt.
Gleich. Herausforderungen. Und das sind wirklich die Alarmierungen. Dafür kann der Disponent nichts, sondern die Alarmierungen erfolgen ja in aller Regel über Hausarztpraxen, über die Krankenhäuser und so weiter. Und ich habe das Gefühl und nach wie vor und auch heute und auch heute erlebt, dass viele leider nicht ganz genau wissen, was eigentlich der Unterschied zwischen einem Krankentransportwagen und einem Rettungswagen ist, weil es wird allgemeinhin immer noch als Krankenwagen bezeichnet. Und wenn jetzt natürlich der KTW geschickt wird für irgendwas, ist mir jetzt auch egal, für irgendeine Einweisung, und dann kommen die Kollegen da an, dann ist da ein Transportschein, auf dem alles hoffentlich angekreuzt ist. Viele machen schon clever und kreuzen gar nichts mehr an und unterschreiben nur. Das erleichtert uns sehr doll die Arbeit. Will ich mal erwähnt haben.
Ja.
Aber auf einmal kommen die Krankentransportkollegen an und sagen, ach, hier ist der RTW angekreuzt. Ach, das ist ja doof. Ne? Mhm. Und jetzt haben wir ein Problem. Der Arzt sagt, da soll ein RTW kommen. Und jetzt steht nur ein Krankentransport da. Es gab Situationen, da habe ich dann kurz mal telefoniert, gesagt, hey, ich würde nochmal vorbeikommen, das Kreuz ändern lassen, weil der Patient ist hier stabil genug, das kriege ich auch so hin. Ich kann aber jeden verstehen, auch aus rechtlicher Hinsicht, der sagt, sorry, jetzt nehme ich mal die Hände hoch und fordere einen Rettungswagen an. Für Patienten, der das gar nicht nötig hat, um Gottes Willen. Ne? Mhm. Aber der Arzt hat entschieden und das ist eine ärztliche Anordnung. Die kann ich nicht einfach so übergehen.
Ja.
Auf einmal rollt dann ein RTW an, weil der Arzt es vielleicht nicht besser wusste. Oder eben auch die Kollegin, die eben diesen Transport vielleicht organisiert hat, die auch den Transportschein ausgedruckt hat und so weiter und so fort. Mhm. Und ich finde, da gibt es immer noch viel zu viele Missverständnisse. Und ich habe es selber an der Leitstelle erlebt, dann wird einfach, ich brauche einen Krankenwagen. Ja, wofür denn? Mhm. Ja, für eine Einweisung. Ja, also brauchen Sie einen Krankentransport oder einen Rettungswagen? Manchmal klingt das dann auch ein bisschen dramatisch. Also, nicht lieber doch einen Rettungswagen? Ja, nee, was ist das denn? Also ich glaube einfach, da ist noch ganz viel Aufklärung nötig.
Man muss auch wirklich aufpassen, dass man nicht in eine Art Abrechnungsbetrug fällt. Ne?
Genau.
Also wenn man jetzt sagt, ich rufe mir ein RTW nur, weil die Arztpraxis gleich zumacht, auch leider schon gehört.
Nur einmal erlebt.
Deswegen, das ist schon fast Betrug und auch wie nennt man das denn, Fehlalarmierung, also absichtliche Fehlalarmierung, kann ganz doll ins Auge gehen. Ist in Baden-Württemberg damals ja auch schon passiert, da hat man ja aufgedeckt, dass da Abrechnungsbetrug gemacht wurde. Deswegen die Transportscheine sind immer noch wichtig, was das angeht. Und vergesst bitte nicht im Krankentransport hinten, ne, den Transportschein unterschreiben lassen, auch vom Patienten, wenn das ein angemeldeter Transport ist. Dann muss man das auch bestätigen lassen. Das wusste ich auch nicht, bis ich endlich mal KTW-Transporte mit unserem bariatischen RTW machen musste.
Beruhigt mich gerade.
Ja, aber das wird immer wieder erwähnt und dementsprechend immer mal hinten unterschreiben. Viele Patienten, die oft KTW fahren, wissen das auch schon und fragen, ja, ich habe schon meinen Kugelschreiber bereit und wo muss ich unterschreiben?
Das ist gut.
Spätestens dann sollten die Alarmglocken läuten, dass also man auch, da was vergessen
ich
hat.
Ich glaube auch einfach, bei uns ist ja manchmal noch Aufklärung notwendig.
Ja.
Also ich wäre jetzt, das ist jetzt neu.
Hättest du noch nicht gemacht, ne? Ja, aber auch das.
Hat auch nie Probleme damit,
ehrlich gesagt. Muss man wirklich sagen, die Tablets, die wir jetzt haben, erübrigen uns die Transportscheine schon häufig, weil es ja auch dann den verkürzten Transportschein gibt und dergleichen. Nichtsdestotrotz, Transportscheine an sich dürfen nur durch Ärzte ausgestellt werden. Das darf nicht mal Notfallsanitäter.
Leider.
Ja. Na, sonst würde sich das besser erübrigen. Jetzt fragt man sich ja auch, gibt es eine Norm? Gibt es eine Norm für einen Notfallkrankenwagen zum Beispiel? Na, also der Notfallkrankenwagen hat tatsächlich eine Norm. Da gibt es eine DIN-Norm, nämlich die DIN EN 1789 Typ B für den Notfallkrankenwagen. Die machen eben hauptsächlich erstmal Krankentransport, können aber auch als Redundanz bei Bedarf Einsätze in der Notfallrettung eben übernehmen. Wie Mike schon sagte, zum Beispiel als Spitzenabdecker. Ne?
Wird es gerne mal genutzt, genau.
Genau, da kann man das durchaus mal nehmen und das ist eben dahingehend genau, da stehen wahrscheinlich auch drin, wie es ausgestattet ist und wofür der so alles benutzt werden darf. Also da durchaus mal reingucken. Ich schreibe es euch gerne nachher nochmal in die Shownotes, damit ihr das nochmal nachgucken könnt, wo man da eben reinschauen soll. Ja, also KTW ist ein super spannendes Mittel und ich finde es schön, dass wir sowas haben.
Ja.
Auch für die Patienten, die eben nicht mehr so schnell aus der Wohnung kommen. Und gut
jetzt komme ich. Ich sage ja Spontanität, jetzt überfalle ich dich. In meinen Augen hat der Krankentransport im öffentlichen Rettungsdienst nichts zu suchen. Punkt.
Spannend. Ja, und du willst jetzt eine Meinung davon darüber
hören, oder? Ich begründe es dir auch sehr gerne, um Gottes Willen. Aber ich will einfach mal ganz kurz, wie würdest du auf diese Aussage reagieren?
Würde ich teils mitgehen und sagen, ja. Wenn man jetzt den Notfall-KTW betrachtet, dann nein. Aber wenn wir jetzt vom normalen Krankentransport ausgehen, sehe ich das als eine Kassenleistung, die nicht durch die Stadt oder den Kreis zwingend übernommen werden soll, sondern kann in viele private Hände meinetwegen auch gehen, aber es bringt halt auch Geld für die Stadt und ich denke mir, deswegen wird es auch gemacht.
Genau. Und also Grund eins, ich meine, der ist ja allgegenwärtig, ist die Personalsituation. Wie oft haben wir es immer schon erlebt?
Ja.
Wir haben echt Schwierigkeiten, dieses Auto zu sichern, abzusichern oder eben zu besetzen. Punkt zwei, sagtest du auch gerade ganz kurz, es gibt so viele Dienstleister, die privaten Krankentransporte, die eine wunderbare Arbeit machen, die aber auch die Leute haben, die eben Rettungssanitäter sind und so weiter und so fort. Dann sagst du ja selbst Krankentransfer, das ist mal was ganz anderes, aber auch die machen eine wunderbare Arbeit und selbst da ist auch Bildungslücke ist das falsche Wort, aber auch der Aufklärungsbedarf immer noch hoch, dass man sagt, hey, wer braucht lediglich einen Krankentransfer, weil die Leute eben immobil sind, im Rollstuhl sitzen und eben nicht aufstehen können, da würde das ja reichen. Ganz oft wird da auch noch ein Krankentransport angemeldet und so weiter und so fort. Und Punkt drei für mich, und das muss ich jetzt einfach mal aus meiner Sicht eben als Disponent sehen, es ist unfassbar, wie viele KTs angemeldet werden, ja. Planfahrten und so weiter und so fort. Und schlussendlich sind einfach wirklich die KTs tagsüber nonstop unterwegs. Mhm. Die fahren von A nach B nach C über Y nochmal zurück und das ist schon hardcore. Es kommt aber auch so weit, dass eben diese angemeldeten Krankentransporte teilweise durch Rettungswagen durchgeführt werden.
Ja.
Und da ist für mich dann irgendwann der Punkt, wo ich sage, nee, also wir haben jetzt gerade hier auch in der Stadt zu sagen, wir haben hier so oft Ausnahmefall, also Ausnahmezustand, so schimpft sich das denn, kein freier Rettungswagen verfügbar, weil eben ja auch diese Fahrten müssen irgendwie.
In so vielen Städten ist das
so. In so vielen Städten, ne? Und die Fahrten, ich verstehe, dass die Fahrten müssen irgendwie vom Tisch, das sehe ich alles ein. Und ich sehe es auch ein, dass dann irgendwann mal ein RTW diese Fahrt übernimmt. Aber um das Gesamtsystem einmal zu betrachten, machen genau diese Krankentransporte eben das Fundamentale so ein bisschen kaputt. Und das meine ich damit. Also mir geht es gar nicht, ich sehe das ein mit dem finanziellen Aspekt und ich sehe das auch ein, dass das eine Hilfsorganisation gerne machen möchte, auch angebunden an den öffentlichen Rettungsdienst.
Ja, aber so die HIORGs an sich können ja auch ein,
können also private
und HIORGs, die können durchaus ein KTW-Netzwerk aufbauen mit einer eigenen Leitstelle.
Von mir aus auch eine eigene Leitstelle.
Das ist absolut.
Nichts Aufregendes mehr, ne? Und standortbezogen, whatever, wir haben hier wirklich zwei, drei sehr, sehr große Krankentransportunternehmen, die privat arbeiten.
Ja.
Und das meine ich. Und also aus diesen Gesichtspunkten war ich jetzt immer schon in den letzten Jahren immer mehr der Meinung, der Krankentransport müsste eigentlich, also beginnend bei der Personalsituation über das ganze andere, so langsam aber sicher wirklich aus dem öffentlichen Rettungsdienst per se raus.
Das ist auf jeden Fall, weil das ist halt Rettungsdienst, das ist ja immer noch nicht polizeiliche Gefahrenabwehr. Wo ist denn beim KTW die Gefahrenabwehr, außer wenn es jetzt ein NKTW wäre? Na, alles andere sehe ich einfach nicht mehr ein.
Aber ich lasse, Entschuldigung, wenn ich unterbreche, ich lasse mich gerne auch mit anderen Argumenten vom Gegenteil überzeugen.
Natürlich.
Also das ist wirklich meine Meinung, die ich mir über die Jahre so ein bisschen aufgebaut habe. Und deswegen wollte ich damit jetzt einfach mal ganz kurz bombardieren.
Ja, darüber kann man ja auch, wie gesagt, diskutieren.
Ja.
Wir waren ja auch schon bei privaten Dienstleistern, haben da mal reingeguckt und auch da schon gesehen, dass es teilweise dann einzelne eigene Leitstellen gibt, die zum Beispiel mit einer HIORG gearbeitet haben.
Ja, und das natürlich.
Disponiert haben.
Also gar nicht weit weg von Rostock.
Gar nicht unmöglich. Ne? Gar nicht unmöglich, doppelte Verneinung. Es ist möglich, ja genau. Nicht unmöglich, genau.
Mhm.
Also macht es ruhig, finde ich eine super Sache. Und auch KTWs können wirklich einiges machen. Ich hatte aber auch schon Kollegen, die sagten, die sind so viel KTW gefahren, sind so frisch im Rettungsdienst, die sitzen dann auf dem RTW bei mir und können nichts mehr. So von wegen Zugänge legen,
das ist EKG. Auch so eine Sache.
Deswegen, also wer dann auch teilweise im Rettungsdienst arbeiten möchte, sollte sich dann auch oder sollte auch öfter auf dem RTW wieder eingesetzt werden, um eben dann das Ganze nicht zu verlernen, weil nur KTW fahren kann dazu führen, dass man halt wirklich Schwund im Wissen und in den Erfahrungen hat.
Richtig.
Ja.
Und von daher würde ich sagen, es ist ein Riesenthema eigentlich, der Krankentransport, und er wird auch immer größer, weil wir demografisch betrachtet werden wir immer älter, wir werden immer hilfebedürftiger, hilfeersuchender, und natürlich haben die Leute auch ein Anrecht darauf, eben ein geeignetes Transportmittel für Wege zum Arzt, Dialyse, Krankenhaus und so weiter und so fort. Man muss da mal auf kurz oder lang wirklich neue Wege finden oder Wege, die eigentlich schon geebnet sind, die einfach mal lang gehen.
Ja, und man muss auch wirklich sagen, dass dann KTW-Fahrten und auch KTW-Personal teilweise sehr inflationär eingesetzt werden, teilweise auch außerhalb der arbeitszeitlichen Bestimmungen. Also das ist so ein Negativum, was ich auch sehr häufig sehe. Mhm. Wenn du schon sagst, du hast so eine 22-Stunden-Fahrt, ganz ehrlich, hat Pausenzeiten einzuhalten, und das geht dann schon wirklich ins Arbeitszeitgesetz.
Ja, wir waren drei Kollegen, die sich immer ich weiß, was du meinst.
Aber Menschen, die auch über den KTW-Dienst echt überarbeitet sind.
Ja, klar. Ja, natürlich.
Und das ist so die negative Seite leider des Krankentransportes, wo man wirklich nochmal plädieren muss, auch KTW-Fahrten, so gemütlich sie für einen Geschäftsführer oder einen HIORG-Leiter aussehen mögen, sind sie eben auch nicht, weil man muss ja dauerhaft aufmerksam sein für den Patienten, nachher dann auch tragen und alles Mögliche. Das ist nicht mal einfach gemütlich durch die Weltgeschichte fahren, sondern das ist wirklich Arbeit.
Und das ist richtig Arbeit,
das genau. Sollte man wirklich ernst nehmen, so eine Karte wie sie fahren und die Kollegen auch dahingehend schonen. Ne? Und an die Gesundheit denken ist auch immer ganz wichtig.
Ihr Lieben, das war eine schöne Folge und es hat Spaß gemacht und ich fühle mich auch noch immer richtig erholt. Das ist das Gute.
Wunderbar, habe ich nicht ganz so gestresst. Ja.
Und ich sage euch mal was hier an dieser Stelle, der Chris weiß das aber schon, es dauert nicht mehr lange und wir haben unseren nächsten gemeinsamen Dienst.
Ja, das war nächste Woche. Ich habe es nächste Woche schon gesehen im Dienstplan. Ja, wie konnte das denn passieren? Ja, da freue ich mich auf jeden Fall drauf. Wir werden berichten und ihr werdet es sehen. Verfolgt uns gerne weiter auf Instagram, der Notfalltaxi und der Sammy Splint, die sind mit dabei und unser gemeinsamer Kanal Retterview gibt es jetzt auch auf Instagram. Genauso wie unsere Webseite, wo natürlich auch die Folge mit Laura endlich drin ist. Und natürlich diese Folge zu sehen ist, zusammen mit allen Shownotes, Werbung und was noch so braucht. Und wir werden euch natürlich auch berichten, wohin unsere von Holy gespendeten Kuschelteddys rangehen. Zumindest wie viel wir da zusammengesammelt haben. Das freut uns auf jeden Fall. Und ihr habt jetzt, wie gesagt, im September nochmal die Chance, da beim Gewinnspiel mitzumachen. Deswegen, jeder Kauf geht ins Gewinnspiel rein und ihr bekommt da vielleicht so eine kleine Überraschungsbox und seid auf jeden Fall gespannt. Mike, es war wieder toll.
Ja. Du siehst echt für so eine lange Fahrt sehr gut erholt aus.
Oder? So ein bisschen. Ja. Ich war auch erstaunt. Dachte so, könnte schlimmer sein.
Ihr Lieben, eine ganz tolle Woche. Ja, der Herbst ist da. Ich wollte gerade sagen, genießt die Sonne. Nee, das ist vorbei, das Thema, glaube ich. Aber ja, genießt die Woche. Bleibt geschmeidig, bleibt gesund. Wir hören uns.
Bis denn.
Retterview Staffel 2. Gedanken, Wissen und Spaß aus dem Pflasterlaster. Mit Notfalltaxi und Sammy Splint.